Herzlichen guten Morgen auch. Wunderbar, wenn wir uns so hier wieder treffen können. Ich freue mich sehr, weitermachen zu können. Jetzt in den Epheserbrief. Also ich werde hoffentlich bis zu meinem letzten Atem diesen Brief zu Ende machen können. Aber ich bin wirklich sehr weit gekommen und ich freue mich darüber, in Kapitel 5 angekommen zu sein. Und zwar dem Wandel im Licht, Epheser 5, die ersten 20 Verse. Und da werde ich jetzt gleich auch anfangen. Also Wandel im Licht. Und wir haben also ein bisschen, um zurückzuschauen, in Epheserbrief als Einführung gesagt, dass die ersten drei Kapitel belehrend sind. Und da geht es um die Stellung des Gläubigen in Christus. Und darauf baut sich dann den zweiten Teil auf, nämlich den praktischen Teil. Und hier geht es um diese Ermahnungen, eben wie Gläubigen sich in dem Herrn verhalten sollen. Das wird wohl auch Parenese genannt. Nun, ich habe den Epheser-Text jetzt durchgelesen, durchgearbeitet und ich gehe immer so vor, dass ich jetzt ein paar Übersetzungen nebeneinander setze und dann schaue, was sind die Worte, die am besten treffen, vielleicht auch, was jetzt hier bei uns verstanden werden kann und soll. Also ich habe eine Zusammensetzung vor allen Dingen von Elbefelder und Luther hier gemacht. Ich lese einfach den Text vor und ich habe es hier abgeleuchtet. Man kann auch hier mitlesen, man kann auch vergleichen mit den eigenen Bibelübersetzungen. Kein Problem. Seid nun Nachahmer Gottes. Epheser 5,1. Als geliebte Kinder. Und wandelt in der Liebe, wie auch Christus uns geliebt hat und sich selbst für uns hingegeben hat, als Gabe und Opfer, Gott zu einem lieblichen Wohlgeruch. Von Unzucht aber und jeder Art Unreinheit oder Habsucht soll bei euch nicht einmal die Rede sein, wie es Heiligen geziemt. Auch unanständiges und albernes Geschwätz und Witzelei, die sich nicht gebühren, stattdessen aber Danksagung. Denn dies sollt ihr wissen und erkennen, dass kein Unzüchtiger oder Unreiner oder Habsüchtiger, ihr ist ein Götzendiener, ein Erbteil hat in dem Reich Christi und Gottes. Niemand verführe euch mit leeren Worten, denn diese Dinge wegen kommt der Zorn Gottes über die Söhne des Ungehorsams. Seid also nicht ihre Genossen. Denn einst wart ihr Finsternis, jetzt aber seid ihr Licht im Herrn. Wandelt als Kinder des Lichts. Denn die Frucht des Lichts besteht in lauter Güte und Gerechtigkeit und Wahrheit. Indem ihr prüft, was dem Herrn wohlgefällig ist und habt nicht Gemeinschaft mit den unfruchtbaren Werken der Finsternis, deckt sie vielmehr auf. Denn was heimlich von ihnen getan wird, davon auch nur zu reden, ist schändlich. Alles aber, was aufgedeckt wird, das wird durchs Licht offenbar. Denn alles, was offenbar wird, ist Licht. Darum heißt es, wache auf, der du schläfst, und stehe auf von den Toten. So wird dir Christus aufleuchten. Seht nun genau zu, wie ihr wandelt. Nicht als Unweise, sondern als Weise, indem ihr die Zeit auskauft, weil die Tage böse sind. Darum seid nicht töricht, sondern versteht, was der Wille des Herrn ist. Und berauscht euch nicht mit Wein, worin Ausschweifung ist, sondern lasst euch vom Geist erfüllen, indem ihr zueinander in Psalmen und Lobgesängen und geistigen Liedern redet und indem ihr dem Herrn mit eurem Herzen singt und spielt und indem ihr alle Zeit für alles im Namen unseres Herrn Jesus Christus Gott, dem Vater, Dank sagt. Bis hierhin das Wort der Schrift. Ich bete. O lieber Herr Jesus Christus, ich danke dir für diese Worte. Ich danke dir, dass du uns hier in Weisung gibst, wie wir als Christen, die wir von dir erlöst sind, handeln sollen. Du gibst aber auch Weisung, wie wir zu dir kommen. Wir preisen dich dafür. Wir beten, dass wir zu dir kommen und uns von dir auch Weisung geben lassen, so dass wir zurechtgerückt werden in deinem Sinne. Bitte dich, o Heiliger Geist, lege du uns die Worte aus, sie so zu verstehen, wie sie heute für uns angewandt werden können und sollen. Amen. Nun, der Epheserbrief ist ein ganz, ganz spannender Brief und es gibt sehr klare Hinweise. Also wenn man diesen Einteilung zufolge in den zweiten Teil nochmals wiederholt, feststellt, dass es hier um Ermahnung der Gläubigen geht, nämlich so zu wandeln, wie es sich geziemt bei den großen Vorrechten, die ihnen zuteil werden. Nun, die Vorrechten sind schon da. Auch wenn wir sie nicht sehen, noch nicht spüren, aber im Glauben dürfen wir sie ergreifen. Und nun wollen wir einen Wandel gemäß diesem Ergriffenseins von außen auf uns zu. Der Herr hat uns ergriffen, aber auch das, was er uns verheißen hat, gegeben hat, dass wir es im Glauben ergreifen. In diesem dürfen wir jetzt wandeln. Nun, das Wort wandeln kommt 8-mal vor in dem Epheserbrief. Es beschreibt den gesamten Lebensstil eines Menschen in einem bestimmten Raum. Ein würdiger Lebenswandel steht in Übereinstimmung mit der ehrenvollen Stellung eines Christen als Glied am Leibe Christi. Also jetzt, in dem 5. Kapitel, sind wir dazu gekommen, wie wir als Christen würdig leben, gemäß dem, was uns geschenkt ist. Ich zitiere nun diese 3 Verse nochmals, um zusammenzufassen diesen Wandel in Epheser Kapitel 5, die ersten 20 Verse, und demnach ergibt sich auch eine Einteilung. Erstens, in Vers 2, wandelt in der Liebe, wie auch der Christus uns geliebt hat. Zweitens, Vers 8, wandelt als Kinder des Lichts. Und drittens, Vers 15, seht nun genau zu, wie ihr wandelt, nicht als Unweise, sondern als Weise. Und als ich darüber nachgedacht habe, ergibt sich aus diesem Aufbau so ein fantastischer Aufbau dieses Textes. Man hat wirklich den Eindruck, das kann kein Mensch. Hier ist der Heilige Geist, der Paulus hier in sein Schreiben geleitet hat. Ich habe darüber nachgedacht, wenn man diese 3-mal wandelt, nun feststellt, dass man dies auch ja, der Gottheit komplett zuordnen könne. Erste Zuordnung, wandelt in der Liebe, würde Gott dem Vater am besten zugeeignet werden können. Warum? Nun, weil es nun heißt, Johannes macht das ganz klar, Gott ist die Liebe. Und es ist nirgendwo die Rede davon, dass Jesus die Liebe ist. Ja, er liebt. Aber Gott ist die Liebe. Also er ist Liebe in Person und das ist etwas, was uns erst aufgeht, wenn wir zum Glauben kommen. Denn die Bibel lehrt, dass bevor das so ist, dass der Zorn Gottes auf uns ruht und wir haben auch den Eindruck eines Zornes und lehnen dem ab. Wir erkennen diese Liebe nicht, aber im Wesen ist Gott Liebe. Erst dadurch, man könnte sagen, dass wir vergeben, unsere Schuld bekommen haben, können wir diese Liebe Gottes auch erkennen. Nun, das ist eins. Gott ist die Liebe und diese Liebe, so sagt Johannes im 1. Johannesbrief, ist darin gelegt, dass Gott seinen Sohn sandte. Darin zeigt sich diese Liebe. Also das ist auch in einer Tat deutlich gemacht. Es ist nicht nur ein Meer von Liebe, sondern ganz gezielt will diese Liebe von einer Person, Gott, zu anderen Personen, wir Menschen, hinübergebracht werden. Bei Liebe sind immer mindestens 2 notwendig. Die Liebe, die in der Bibel gebraucht wird. Und das ist wichtig zu wissen. Das ist heute bei uns nicht mehr der Fall. Wir meinen, in Selbstliebe versenken zu können oder in ein Bad aufzugehen, die Liebe. Und da bin ich allein. Eins. Das ist eine falsche Spiritualität. Nein, wir sollen in einer Zweiheit, in ein Gegenüber zu Gott kommen. Zweite nun, wir sind, oder sollen wandeln als Kinder des Lichtes. Nun, den habe ich Gott dem Sohn zugeordnet, weil Jesus ja von sich sagte, ich bin das Licht der Welt. Also identifizierte sich Jesus ganz besonders mit dem Licht. Und als solches trat er auf. Und im Lichte zu wandeln, heißt im Lichte Jesu zu wandeln, das heißt, darin soll Jesus auch unser Vorbild sein. Und da kommen wir, man könnte sagen, auf den Wandel im Licht, aber das geht nicht ohne die Liebe, worin wir wandeln. Nun drittens dann sollen wir als Weise wandeln. Nun, Jesaja listet ja so diese Punkte schon auf, was zu dem Geist Gottes gehört. Und als erstes sagt er, dass diesen Heiligen Geist ein Geist der Weisheit ist. Also sollen wir Weisheit oder könnten wir Weisheit ganz besonders den Heiligen Geist hier zuordnen. Nun, wenn wir das so sehen, dann soll diesen Wandel, man könnte sagen, ein Wandel sein in Bezug zu oder in dem Gegenüber zu dem dreieinigen Gott. Dreieinig auch wunderbar, weil sie in sich ja auch schon Beziehungen leben untereinander und nun weitergeführt diese Beziehung zu uns aufgebaut haben. Und in diesem, also Versen, Epheser 5, diese ersten 20 Versen nun ganz besonders darauf hinweisen, wie wir wandeln sollen. Zunächst mal in der Liebe. Geht in einzelnen Punkten so nach. Seid nun Nachahmer Gottes als geliebte Kinder und wandelt in der Liebe. Nun, hier wird es ja angedeutet von Paulus selbst, dass diese Liebe eben mit Gott, dem Vater, in Verbindung steht. Wir sollen Gott nachahmen als geliebte Kinder, als Kinder, die ihren Vater gerne nachahmen wollen, weil sie wissen, der Vater meint es gut mit ihnen. Er liebt sie. Und so ist der Vater ein positives Vorbild. Und so können wir, wenn wir schon ein negatives Vorbild bei unserem Vater gesehen haben und jeder hat da vielleicht irgendwelche Mängel und Probleme und Nöte, doch uns einen Ruck geben lassen. Mit dem himmlischen Vater ist das nicht der Fall. Er ist komplett nachahmenswert. Und zwar, weil er die Liebe in Person selbst ist. Und auch seine Weisungen, seine Gesetze, seine manchmal schmerzliche Erziehungsmaßnahmen in unser Leben sind unter diesem Zeichen Liebe zu ordnen. Und das erkennen wir, so sagt es Paulus, wenn wir selbst Gott lieben, dann werden nämlich alle Dinge uns zum Besten dienen. Alle Dinge auf unserem Weg. Das ist gar nicht leicht zu verstehen, aber in diese Liebe können und sollen wir das so verstehen. Wir sollen in diese Liebe wandeln, wie auch Christus uns geliebt hat und sich selbst für uns hingegeben hat. Das ist eben diese ganz klare Zielsetzung. Das ist den Ausdruck der Liebe. Das heißt, Liebe soll nie nur ein Gefühl sein, sondern auch konkret eine Ausdrucksform haben. Und danach sollen wir auch suchen. Nicht nur sagen, ja, wir lieben allgemein mit Worten und so weiter. Und sagt auch Johannes konkret in seinem ersten Brief, wir sollen nicht nur mit den Worten lieben, sondern mit der Tat, tatkräftig. Und da aus dieser Verbindung mit Gott, dem Vater, der Liebe selbst ist, aus diesen Tat heraus, dass er seinen einzig geborenen Sohn gab, um uns zu befreien und die Augen aufzutun für seine Liebe, aus diesem heraus sollen wir anfangen zu lieben. Jesus hat als Gabe und Opfer sich Gott gegeben aus einem lieblichen Wohlgeruch. Nun, Jesus ist darin unser Vorbild. Gott selbst, können wir sagen, ist das Medium. Und darin sich bewusst zu werden, auch immer wieder, wir haben gesungen, die Anbetung, Your love is deeper and higher. Also, es umfasst alles. Wir sollen uns immer wieder neu, vielleicht auch in der Anbetung, bewusst sein, dass das Medium ist. Das ist, man könnte sagen, die Luft, worin wir leben sollen als Christen, in seiner Liebe. Und was auch immer geschieht, wir können aufgeregt sein, wir können auch mal zornig sein oder vielleicht ist es auch nötig, dass wir einen anderen Weisung geben oder selbst eine Weisung, eine Zurechtweisung bekommen. Aber immer wieder in diese Liebe. In diesem Kontinuum, was Gott uns bereitstellt, daran sollen wir uns festhalten. halten, fest einbinden lassen. Nun will aber, wie gesagt, diese Liebe auch praktisch zum Ausdruck gebracht werden. Und nun folgen zu dieser Liebe praktische Hinweise. Es soll bei euch zugehen, wie es Heiligen geziemt. Das Wort geziemt ist nicht besonders modern vielleicht, aber es ist schon ein Wort, was vielleicht ein bisschen abdeckt, was hier gemeint ist. Hier wird eins, das Wort Heiligen genannt, und Heiligen sind welche, die mit Gott gehen. Und hier wird eigentlich indirekt gesagt, dass wenn wir durch die Beziehung zu Jesus nun in der Nachfolge wandeln, dass es in uns eine Art Bewusstsein oder Gewissen gibt, was sich geziemt als Heiligen. Manchmal diskutieren wir so stark darüber, was wohl und nicht wohl, und versuchen alles rauszuholen, was wir in dieser Welt noch gewinnen können, während wir eigentlich schon spüren, in dieser Diskussion ist irgendwie schon was nicht in Ordnung. Wir sind zu sehr beschäftigt, mit etwas für uns rauszuholen, aber wenn wir echt nachprüfen, dann wissen wir, was sich Heiligen geziemt. Und dann wissen wir, dass Abweichungen kleiner oder größerer Art einfach sich nicht geziemen. Sie gehören nicht zu Heiligen. Das ist unheilig. Das ist unrein, wenn wir uns solchen Dingen hingeben. Nun, es ist in dieser Welt heute und auch in der Christenheit nicht mehr ganz so leicht, dieses sich geziemen eindeutig abzustimmen. Da gehen die Meinungen immer mehr auseinander. Was könnte noch alles zur Heiligkeit gehören? Und das ist manchmal ganz schön belastend. Aber Paulus nennt nun auch ein paar Dinge bei Namen. Unzucht. Das Erste.
Man könnte sagen, das größte Problem dieser Welt. Oder vielleicht auch das, was die Welt am meisten beschäftigt. Google hat Geburtstag gehabt und da wurde gesagt, also, dass bestimmte Begriffe als erstes gewählt wurden dabei, aber in Klammern dahinter waren nicht die Begriffe, die mit Sex verbunden waren, aufgelistet. Die hätten das wahrscheinlich um ein Vielfach überragt. Die wären nämlich bei Google nicht gezählt. Das zeigt einfach, wo wir heute stecken. Die ganze Welt ist voller Unzucht, aber das ist nicht nur heute, das war damals, als Paulus diesen Brief geschrieben hat, auch so. In dem Sinne ist dieses Wort so zeitlos, so in diese Welt hineingesprochen. Unzucht ist das erste, vielleicht größte Problem, aber nicht weniger als die anderen wie Unreinheit. Und da hat es auch vielleicht Verbindung mit sexuellen Sünden, die auch aus dem Sicht der alttestamentlichen Kult unrein sind. Da kann man sich ja auch darüber im Klaren werden, was dazugehört, wenn man es wirklich haben will und wissen will, aber auch von Habsucht. Und das ist vielleicht etwas, was in den Gemeinden als nicht so schwere Sünden betrachtet wird. Habsucht. Das hat auch so eine viele Ausprägungen, also ein bisschen Geiz könnte schon in diese Richtung deuten, dass manche Gemeinde finanziell auch nicht gut geht, ob schon genügend Mitglieder da sind, um manche Dinge zu tragen, ist ja ein Zeichen von Habsucht. Mag sein, dass wir unsere Gründe haben, weswegen wir nicht teilen oder mitteilen von dem, was wir haben. Das ist eine Sache, auch ein Mangel da drin, mag schon ein Ansatz sein. Sein von diesem Sünde, Habsucht. Und da wird konkret gesagt, dass das Götzendienst ist. Aber zu den anderen gehört dieses, das ist Götzendienst auch. Und Sucht ist auch Götzendienst. Wenn wir verehren das Geschöpf über dem Schöpfer, der gelobt sei in Ewigkeit. Amen. Bleiben wir dabei. Bleiben wir bei Verehrung des Schöpfers. In seiner Liebe. Immer wieder. Nun heißt es hier, dass das noch nicht mal einmal die Rede sein soll bei euch von diesen Dingen. Ups.
Das ist nicht leicht. Was wird damit gemeint? Nun, hier kann einerseits mit gemeint sein, dass diese Tat bei euch nicht genannt werden soll. Das heißt, dass auch die anderen, die außerhalb der Kirche sind, nicht bei euch hören dürfen und wissen, da geschieht Unzucht. Das ist eins. Die Tat soll nicht vorhanden sein. Aber dieses Wort geht noch weiter. Im Wort. Das Wort bei euch kann auch mit unter euch übersetzt werden. Also das heißt, es soll nicht mal im Wort genannt werden, diese Dinge, Habsucht, Unreinheit und Unzucht. Es soll noch nicht mal darüber geredet werden. Weil wir wissen, dass wenn wir anfangen, diesen Dingen in den Mund zu nehmen, dass dadurch dann schon die Tat angeregt wird. Aber wir wissen auch, dass alles bei der Gedanke anfängt. Deswegen auch diese Auslegung und diese Bedeutung, weil das Wort bei euch kann auch in euch bedeuten. Da ist das Griechisch nicht eindeutig und wir tun am besten, es so zu verstehen, dass alle drei gemeint sind. Damit ist Paulus' Aussage hier komplett in Einklang mit Jesu Aussagen in der Bergpredigt, wo er ja auch sagt, die Sünde des Unzucht fängt schon in den Gedanken an. Nicht erst, wo wir es tun, weil er weiß, da fängt es an und dann fangen wir darüber an zu reden und wir fangen dann an, die Neigung zu entwickeln und irgendwann werden wir es tun. Das heißt, diese drei sollen alle nicht hier bei uns geschehen, es soll noch nicht mal die Rede davon sein. Wie schwer ist das? Welchen Maßstab? Das heißt, in Liebe sein, in Gott, heißt konkret, da soll noch nicht mal die Rede davon sein. Wenn wir in diese Richtung tendieren, dann werden wir uns außerhalb des Bereiches der Liebe Gottes begeben. Eine schwierige Sache. Und nun kommen die Zungensünden. Auch soll bei euch nicht einmal die Rede sein von unanständigem Geschwätz, albernen Geschwätz und Witzelei, die sich nicht gebühren. Nun, ich habe ein bisschen mit Elke darüber geredet, was das bedeuten kann, weil ja, diese Worte sind ja irgendwie nicht ganz leicht. Was ist nun unständig oder was ist albern und wo fängt das an? Oder auch Witzelei, also bedeutet das, dass wir nicht mal einen Witz machen können? Nun, auch da wiederum, wir ahnen, dass das übertrieben ist. Auch da wiederum, wir ahnen und sollen auch wissen, was sich geziemt. Und sollen uns demnach überprüfen. Jetzt bei dem Witzelei angefangen, ja, ein Witzchen hier und da. Und wenn es angebracht ist und wir können auch manche Dinge damit verdeutlichen, ist gut. Aber ich merke selber auch als Redner oder manchmal Prediger, dass ich manchmal, wenn ich einen Witz mache und alle lachen, dass mir das gefällt, dass alle lachen und dass ich dann drauflege, noch einen Witz zu machen, noch einen. Und dann komme ich von ein Witz machen in Witzelei. Ich komme in einen anderen Geist rein. Dann ist mir es wichtiger, die Lacher auf der Hand zu haben, als dass ich die Wahrheit des Wortes Gottes verkündige. Und da liegt vielleicht so eine Linie drin. Auch habe ich manchmal Menschen begegnet, die machten so viel Witze und die sind sehr lustig und es ist schön, mit denen sich zu treffen. Aber irgendwann merkt man, man weiß nicht mehr, wo es ernst ist. Manche Leute, die haben so viel Witze, dass man nicht mehr ein normales Gespräch mit ihnen führen kann. Und dann weiß man auch nicht, ob diese Witz, die sie sagen, nun ernst gemeint ist oder vielleicht eine ernste Botschaft ist oder wirklich ein Witz. Und da wird es auch gefährlich. Also sollen wir darum ringen, auch da uns ja im Klaren zu sein, ein Witz, dann und wann, okay. Aber es soll nicht zu Witzelei werden, die sich nicht gebühren. Weil wir kommen damit in einen anderen Geist. Nun, diesen Geschwätz, da sind die vielen Redner mehr gefährdet natürlich. Also die vielen Reden stehen leicht in der Gefahr natürlich, oder mehr oder eher, als die anderen, dass es unanständig wird, dass es albern wird, dass es nicht ja, im Sinne Gottes ist, dass es bloß weltliches Quassel ist. Ich sage nochmal was, ja, was würdet ihr sagen, ist albern? Es ist unanständig. Ohne Inhalt, ist leer. Ich meine, albern ist ja auch, wenn man nur ein bisschen rumblödet, ja. Ja? Unrein kann es auch sein, ja. Ja? Hm? Hm? Auf Kosten anderer, ja. Da haben wir Holländer manchmal Probleme mit. Ja. Das ist ja eine Volksart, ja, das kann so tief da reingehen. Also. Ja, ich weiß das ja nur, weil Elke mich darauf hinweist. Also. Als Holländer, dann merkt man das ja nicht. Ja. Aber man muss wirklich sagen, also diese Dinge sind wirklich manchmal so tief in einem rein. Wenn man immer in so einer Atmosphäre ist, von Alben zu tun, dann ist es sehr schwer, da rauszukommen. Das ist eine Sache. Ich meine, auch im Begriff zu dem, was die Bibel jetzt hergibt, oder dass das Wort Gottes zu einem Menschenwort gemacht wird. Wir haben das vor 2 Wochen in unserem Seminar auch hervorgehoben, diese Volksbibel. Mir macht das Sorge, weil es geht dahin, dass es auch zum Teil unanständig ist in meinem Empfinden. Natürlich liegen die Empfindungen da unterschiedlich, ja, und wir müssen das auch wissen, dass die Jugend Worte gebraucht, wo wir sagen, ups, da haben wir wirklich ein negatives Empfinden. Also ich will die Worte gar nicht nennen, sollen ja nicht genannt sein. Aber wir wollen ein Zitat bringen, es ist ja jetzt noch ja, im Bereich, aber trotzdem hier, bei der Geschichte von Jesu Geburt, weil sie in den Hotels und Jugendherbergen im Ort keinen Platz zum Pennen mehr finden konnten. Ja, für mich ist Pennen etwas, also kennt man das Wort Schlafen nicht mehr? Ja, verstehen wir, Pennen gehört zu Penner, für mich, ja. Also das ist für mich ein empfindliches, also für mich. Aber für die jungen Leute ist das normal, man geht pennen, ja. Aber wir müssen wissen, dass diese ganze Sache die ganze Gemeinde angeht. Wenn das eine Übersetzung ist oder eine Übertragung, so wird es auch genannt, aber ein Teil anspricht, wo da ist es noch in Ordnung, da könnte es anständig sein, aber ein anderer Teil sagt, das ist unanständig, dann stimmt etwas nicht. Auch das soll als Gesamtgemeinde abgedeckt sein. Und somit, wenn es auch nur ein Teil der Gemeinde trifft, die sagt, das ist unanständig, dann müsste man davon lassen. Im Sinne diesem, was hier gemeint ist, weil wir sind nicht als Einzelnen gemeint, sondern wir sind immer als Gemeinschaft, als Gemeinde angesprochen. Eine alte Ölwanne, naja, okay, zum Pennen finden konnten, musste Maria das Kind in eine Tiefgarage zur Welt bringen. Also ich weiß nicht, wie die Hirten dann zur Tiefgarage gekommen sind, aber oder waren es andere Burschen? Eine alte Ölwanne war sein erstes Kinderbett. Nun, also mir kommt es albern vor auch, eine Tiefgarage. Also ich würde sagen, das ist albernes Geschwätz. Also vielleicht ist das für andere wieder unanständig, aber nochmals gesagt, also wir müssen wirklich sehr sorgfältig, wenn es dem Wort Gottes noch näher kommt, ist diese Gefahr, albern und unanständig zu werden, noch viel größer. Und da wird die Schuld auch viel größer sein, als wenn wir im allgemein Weltlichen unterwegs sind. Nun, die praktische Hinweisung ist stattdessen aber Danksagung. Das ist ein interessanter Hinweis. Beachten wir das. Denn alles Alberne, Unanständige hat Stück weit mit Undankbarkeit zu tun. Da können wir uns mal prüfen. Wir sind dem vielleicht, dem Wort gegenüber oder die Anständigkeit anderer Menschen gegenüber nicht mehr nicht mehr dankbar. Vielleicht die jungen Menschen den Eltern nicht mehr, der Eltern den Jungen nicht mehr. All diese Spannungen sind da und sie sind ein bisschen bitter und fangen an zu sticheln. Zu albern, zu witzeln. Nun, stattdessen aber Danksagung. Was eine schlichte Hinweisung. Und wir kommen noch einmal drauf, weil Paulus am Ende das noch einmal sagt, wie wichtig ist dieses Danksagen. Nun, in Liebe zu gehen hat dann praktische Sachen, das heißt, diese Dinge, ob es nun Tatsünden oder auch Zungensünden sind, sollen nicht nur einmal bei uns genannt sein. Das heißt, es hat einen ganz hohen Maßstab. Und wenn das genannt ist, dann laufen wir als Gesamtgemeinde in der Gefahr, außerhalb des Bereiches der Liebe Gottes zu wandeln. Und das ist wirklich so schade. Und nun kommt das in Liebe, in Gottsein zu einem Erkenntnis, denn dies sollt ihr wissen und erkennen. Hier wird nun eine Lehre gesagt, ein Dogma, wenn wir es wollen. dass kein Unzüchtiger oder Unreiner oder Habsüchtiger, da wird gesagt, ihr ist ein Götzendiener. Interessant, bei diesen Habsucht, ja, beachten wir es, dass wir nicht alle Gewicht auf Unzucht setzen, sondern Habsucht ist in derselben Linie zu nennen. So haben alle was zu prüfen. Ist ein Götzendiener. Ein Erbteil hat in dem Reiche Christi und in dem Reiche Gottes. Nun, das ist die Aussage. Nun ist das Reich Christi und Reich Gottes natürlich ein Reich, da ist kein Unterschied, aber es mag sein, dass das Reich Christi auch das Diesseits etwas mehr anspricht. Und das Reich Gottes das Jenseits etwas mehr. Das heißt, dieser Zugang, Unzüchtiger, Unreiner und so weiter, diese Tatsünden, sie haben keinen Erbteil in dem diesseitigen Reich Gottes, sofern das aufgebaut ist und unter uns gegenwärtig ist, aber auch nicht im jenseitigen. Das heißt, in dieser Zeit und in Ewigkeit kein Reich Gottes. Welch ein Wort! Das sagt die Schrift. Nun kommt es dann zu der Verführung. Konkret, niemand verführe euch mit leeren Worten. Nun, die Verführung mit leeren Worten, hier wieder mit Worten, das können auch alberne, das können unanständige Worte sein, das kann auch Witzelei sein. All diese Dinge können verführen und das ist, wie die Welt wirbt. Wir leben in einer Umwelt, sie ist Gott untreu, widergöttlich. Eine Umwelt, die Werbung macht, die annonciert mit tückischen Reklame. Nun, das ist so stark und es wird immer stärker. Und diese Verführung mit leeren Worten heißt schlicht, ach, ist doch so schlimm nicht. Ach Gott ist doch ein liebender Gott und er wird das alles schon gut heißen. Ihr drückt auch mal ein Auge zu. Also all diese Dinge. Beachte wohl, es geht nochmals um dieses Geziemen, es geht um den richtigen Geist. Es geht auch nicht darum, dass wir nun sehr gesetzlich werden und sagen, so. Es geht wirklich um, dass wir mit diesen Worten in den richtigen Geist und Sinn zurückgebracht werden sollen und wollen. Denn diese Dinge wegen kommt der Zorn Gottes über die Söhne des Ungehorsams. Um diese leeren Worte, um diese Verführung. Nun, zwei Dinge um diese Willen können da gemeint sein. Erstmal um diese Willen, nämlich dass die Söhne des Gehorsams, die Kinder Gottes, dass sie in Ungehorsam fallen und dass sie praktisch anderen wiederum verführen mit ein etwas lockeres, schön ausschauendes Christentum. Ach, mach hier mit ein bisschen Party, diesen, jenes, können wir alles machen. Und das wird alles heute jetzt angeboten. Also sehr salopp. Nun, das ist die eine Seite, weil das Gericht Gottes im Hause Gottes anfängt. Da fängt es an. Zweitens ist natürlich den Zorn Gottes über die Söhne des Ungehorsams gekommen, weil eben die Söhne des Ungehorsams sehr abwegig, sehr gottfern leben. Und darüber hinaus immer stärker die Christen verfolgen. Nun, da geht es heute bei uns noch relativ sanft zu. Wir haben ja Mittwoch gehört, wie es in Iran zugeht und welche Verfolgung da ist. Wie ein Pastor, der Jesus verkündigte, in Gefängnis aufgenommen ist. Nun, er bleibt in der Liebe. Es ist eine wunderbare Geschichte, wie auch dieser Mann dort im Gefängnis Menschen zu Jesus führt. Das heißt, Moslems, die dann erkennen, wer Jesus ist, einfach weil er trotz allem, trotz dieser ganzen Verfolgung in der Liebe bleibt und die Menschen im Namen Gottes liebt. Nun, deswegen kommt auch diesen Zorn, weil die Verfolgung immer stärker wird. Die wird irgendwann Überhand nehmen und auch bei uns. Hier ist es eher so verleumdungsmäßig, aber es wird stärker werden. Seid also nicht ihre Genossen, Das ist die Lösung aus dieser Verführung. Wir sollen nicht Genossen der Söhne des Ungehorsams sein. Nicht handeln wie sie. Wir sollen nicht gleichförmig diese Welt sein. Das ist hier gesagt. Genossen. Ein Wort, was wir auch immer mehr gehört haben. Auch in der Politik wird das häufig gesagt, aus einer anderen Perspektive. Auch da haben wir viel Unanständiges, viel albernes Geschwätz gehört in diesen Zeiten. Wir wissen, dass das immer so weitergehen wird. Das ist diese Welt. Da erwarten wir. Aber seien wir doch nicht ihre Genossen. Seien wir nicht so, wie wenn das alles auch uns gehört. Nun, nochmals, wir gehen weiter in Liebe. Das alles, diese drei Punkte in der Dreieinigkeit Gottes zu gehen, hat einen praktischen Hinweis, eine erkenntnismäßige und dann die Verführung und die Lösung aus der Verführung. So gehen wir zum zweiten Punkt über, Gott der Sohn, nämlich der Wandel als Kinder des Lichtes. Ich gehe den Versen eins nach dem anderen durch, dass wir wirklich das Ganze verkündigen. Man könnte sich so richtig aufhängen an einem Punkt und darauf durchtreiben, aber hier ist so vieles und so Wunderbares gesagt und es ist auch so eine wunderbare Einheit. Denn ihr wart einst Finsternis, jetzt aber seid ihr Licht in dem Herrn. Also zunächst mal eine Bestandaufnahme. Ihr wart etwas und nun seid ihr. Das seid ihr durch Jesus geworden. Dazu habt ihr nichts beigetragen, als nur, dass ihr zugestimmt habt. Dass ihr Ja gesagt habt. Ich will das. Ich will mit Jesus. Aber dass ihr das geworden seid, ist ein Werk des Herrn. Aber aus dieser Tatsache, was ihr geworden seid, ihr seid nun in dem Herrn eine neue Kreatur, eine neue Schöpfung, sollen wir als Kinder des Lichtes wandeln. Denn die Frucht des Lichts besteht in lauter Güte und Gerechtigkeit und Wahrheit. Das Licht soll Frucht haben. Ein positives Christentum. Nicht nur von das darf nicht und jenes darf nicht, nein, dieses Licht sein und Leben als Kinder des Lichts wird Frucht haben und das besteht in Güte, in Gerechtigkeit und Wahrheit. Und wir bekommen Frucht, indem wir in einem Prüfungsprozess sind und bleiben, indem ihr andauernd prüft, was dem Herrn wohlgefällig ist. Dabei hilft Jesus. Gott ist die Liebe. Jesus ist das Licht. Und das Licht brauchen wir zum Prüfen. Weil durch Licht wird auf manche finstere Ecke unseres Lebens Deutlichkeit gebracht. Das stellt es bloß. Und wir sollen uns demnach dieses Prüfungsprozess auch bewusst preisgeben. Das ist Wandel als Kinder des Lichtes. In der Esoterik denkt man immer, dass man dann so rumläuft und das strahlt alles aus einem heraus. Und das werden Menschen dann wahrnehmen und sagen, wow, was ein Lichtperson da ankommt. Manchmal sagen auch Menschen, also, ja, du hast einen besonderen Ausstrahlung. Das sind immer Esoteriker, die das sagen. Ich muss dann immer ausweichen und sagen, oh, hat mit mir nichts zu tun, ich habe keine besondere Ausstrahlung, wenn, dann ist das der Herr. Aber eine Seite ist das so, andere Seite müssen wir wissen, dass sogar Jesus ist das Licht der Welt, von niemandem erkannt wurde als das Licht, außer von den Dreien, die mit ihm auf dem Berg der Verklärung waren. Alle anderen Menschen haben Jesus als einen normalen Menschen wahrgenommen. Da ist kein Wort die Rede davon, dass Menschen sagen, oh, wie wunderbar strahlt diesen Jesus aus. Sie haben seine Zeichen gesehen, seine Wunder. Und haben an diese Zeichen feststellen können, auch gemäß der Schrift des Alten Testamentes, es ist der Messias. Aber von ihm ging nichts Besonderes aus. Fassen wir das. Und so ist das bei uns auch. Wenn wir Kinder des Lichtes sein, sollen wir nicht erwarten, dass das nur so von uns strahlt, sondern dass wir vielmehr in diesem Prüfen sind. Und dass die Frucht, nämlich Güte, Gerechtigkeit und Wahrheit, sichtbar wird. Daran sollen andere es erkennen. Nun so sagt es auch Paulus in Römer 12, 2, seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung des Sinnes, dass ihr prüfen mögt, was Gottes Wille ist. Das Gute, das Wohlgefällige und das Vollkommene. Diesem Prüfen sollen wir sein, indem wir nicht mit der Welt eins sind, nicht ihre Genossen sind. Praktisch als Licht zu leben. Was beinhaltet das? Habt nicht Gemeinschaft mit den unfruchtbaren Werken der Finsternis. Wenn du sagst, nun wird es im Licht noch einmal erwähnt. Nicht mitmachen mit diesen Werken, sondern deckt sie vielmehr auf. Wow. Das ist schon gar nicht populär. Wir sollen in dieser Welt mahnende Leuchte sein. Man könnte sagen, die Lichtzeichen, die Bojen, ich bin Holländer, gibt es immer mehr, und da braucht es, dass man ein Boj, einen Leuchtturm, und warnen, pass auf, hier ist die Küste für die Schiffe, dass sie nicht dahin zu nahe kommt. So sollen wir aber auch leuchten, pass auf, dass ihr nicht hier zu nahe kommt, dann werdet ihr Schiffbruch erleiden. Nun, das ist etwas, was nicht populär ist. Wer will ja schon von den anderen hören, pass auf, was du tust, ist zu nah an der Küste. Weil er gerade meinte, da lässt es sich gut aufhalten. Und ich will gerade dahin. Nun, sie erahnen nicht, dass es Schiffbruch ist, was sie leiden, aber wir sollen genau das aufdecken. Nun, dieses Offenbaren ist in dem Sinne, wie Jesus es den Jüngern schon sagte, ihr seid das Licht der Welt. Eine Stadt, die oben auf dem Berg liegt, kann nicht verborgen sein. Das heißt, dieses Leuchten, das Aufdecken der Finsternis dieser Welt ist als Christ, als Kinder des Lichtes etwas, was geschehen wird. Und Menschen werden merken, okay, und sie fangen an, manchmal ein bisschen kriegerisch zu werden und ganz genau zu beobachten, wie du dich verhältst. Ob sie dich nicht überführen können für eine Sünde. Weil dann brauchen sie gar nicht mehr auf das Licht zu hören. Also passt auf, in der Arbeitsstelle, in der Schule oder wo auch immer ihr seid. Oder vielleicht auch im Auto, mit dem Fisch drauf. Wie ihr lebt. Denn die werden euch beobachten. Und wenn ihr ein falsches Zeichen setzt, werdet ihr nicht mehr ernst genommen werden. Deckt nun viel mehr auf. Das ist etwas, was auch wir versuchen zu tun, indem wir aufdecken, welche Hintergründe die Esoterik hat. Nun kann man sagen, manche dieser Dinge, auch Unanständiges, auch Sündiges, auch Dinge, die mit Unzucht zu tun haben, sollen wir nicht einmal mehr nennen. Aber in diesem Bereich, verfasst unter ein ganz anderes Zeichen, sollen wir natürlich diese Namen, die Dinge doch benennen, damit die Gemeinde und die Welt erkennt, dass wir sehen, wie sündig sie ist, wie sie in Unzucht lebt, wie sie in ihre Handys all diese Fulgram da macht. Das ist alles da, die Welt, so wie die jungen Leute hier unter uns und Ältere, alle machen es. Und wenn das aufgedeckt ist, ist es wunderbar. Vor zwei Wochen, als wir unser Seminar hatten, kam ein Mann, der war schon in Rente, der kam vom Altersheim nebenan und er hat dann aus seinem Leben gesagt, er sagt, als junger Kerl ist er einmal missbraucht worden. Und dann kam er infolgedessen in eine homosexuelle Szene. Das hat ihn irgendwie gepackt. Und dann hat er richtig darum gekämpft, weil er auch Jesus lieb hatte, davon frei zu werden, hat einen Kurs besorgt und hat diesen Kurs durchgenommen, dass er ganz und gar davon frei wurde. Und dann sagte, kam das Internet. Da wurde wieder auf neu angefochten. Er war schon frei gewesen. Aber das war so leicht und zugänglich, dass nun er anfing, wieder neu in diese Richtung zu tun. Denn was heimlich von ihnen getan wird, davon auch nur zu reden, ist schändlich. Denn den Stachel der Sünde ist das Heimliche. Und das ist das Allerschlimmste. Deswegen diesen ganzen Handykram so ein Laster für die ganze Welt. Weil da so viel Heimliches geschieht. Gestern kam ein junger Mann zu mir und fragte, du Martin, kannst du nicht meine Internetzugänge überprüfen? Ich will mich überprüfen lassen. Wunderbar. Dann ist da etwas von dieser Heimlichkeit genommen. Wenn es dann geschieht, kriege ich ein E-Mail und dann soll ich anrufen und sagen, was hast du da gemacht? Solche Programme gibt es, ja. Aber ich weiß nicht, ob man das umgehen kann, bestimmt, aber trotzdem, es ist ja erstmal eine Hilfe, es ist eine Bereitschaft, ja, ich will es nicht mehr heimlich. Wenn ich es tue, und dann will ich, dass es gesehen wird und dann soll ich gewarnt werden. Das sind Dinge, die, man könnte sagen, den Stachel dieser Sache herausnehmen. Alles aber, und jetzt kommt Erkenntnis, und das ist ein Wort des Herrn, alles aber, was aufgedeckt wird, das wird durch Licht offenbar. Denn alles, was offenbar wird, ist Licht. Eine komische Aussage. Ist so eine Sünde, wenn die Sünde offenbar wird, von dem Lichte des Herrn Licht geworden? Das sagt das Wort Gottes. Und das ist etwas, was nicht verständlich ist, weil ich fühle mich überhaupt nicht Licht, wenn ich betrübt sage, ja, ich habe es getan, ich bin's. Aber der Herr sagt, wenn du das offenbar machst, ist es Licht. Es hat seine Kraft verloren. Es wird dir nicht mehr so packen können, wie es dir vorher in der Heimlichkeit gepackt hat. Dieses Licht werden oder durch Licht offenbaren ist so, hat sowohl mit Offenbaren als mit Überführen zu tun. Dingen, die beide von außen kommen, beachten wir wohl. Ich muss mich dessen bloßgeben. Der Herr tut es. Darum heißt es, und darin liegt auch eine Anfechtung und die Lösung. Wache auf, der du schläfst. Steh auf von den Toten. So wird dir Christus aufleuchten. Das heißt, die Anfechtung ist, man könnte sagen, wieder zurückzukehren in den Schlaf, den Sündenschlaf. Und sogar so weit zu gehen, dass es mir zum Tode reicht. Das ist die Anfechtung, worin vielen stehen. Pass auf. Nun, natürlich ist diesen Vers auf Bekehrung ausgerichtet. Wache auf, stehe auf. Schlaf. Der du schläfst. Mir kommt jetzt eine Gedanke, also, aber gut, das spreche ich jetzt nicht aus. Aber dieses Schlafen hat wirklich mit einem Rauschschlaf zu tun. Die Gedanke, die mir kam, ist, hier könnte pennen stehen. Hier könnte pennen stehen. Also, weil dieses Pennen vom Penner ein Schlafen ist, die mit Rausch zu tun hat, verstehen wir? Also, wenn ich penne mit Penner, also in Verbindung bricht, die schlafen ihren Rausch aus. Das ist, was hier gemeint ist. Und das ist in den weiteren Versen ja auch genau angesprochen, dass ihr nicht euch vollsaufen sollt mit Wein, worin Berauschung ist. Also diese Gefahr ist gegeben. Stehe auf von den Toten, so wird dir Christus aufleuchten. Das heißt, das Aufstehen, das Beleuchten lassen von Christus bewirkt wiederum, dass du aufstehst und dann kommt die Beleuchtung von dem Herrn. Wie es Jesaja sagte, Jesaja 60,1, steh auf, werde Licht, denn dein Licht ist gekommen und die Herrlichkeit des Herrn ist über dir aufgegangen. Weil die Herrlichkeit schon aufgegangen ist, das Licht, und deine sündhafte Situation beleuchtete, bist du jetzt Licht geworden. Und pass auf, lass nicht irgendwelche wunderbaren Qualitäten von dir beleuchten. Das ist nicht gemeint. Da könnte auch wiederum die Sünde der Selbstgerechtigkeit gemeint sein. Die Sünde will beleuchtet werden. Das Fehlverhalten. Gott, der Heilige Geist, der Wandel als Weise. Seht nun genau zu, wie ihr wandelt. Nicht als Unweise, sondern als Weise. Praktisch, ihr wandelt als Weise, indem ihr die Zeit auskauft, indem ihr die gelegene Zeit auskauft, indem ihr seht, was heute vielleicht möglich ist und wie der Herr vielleicht heute eine Möglichkeit gibt. Und manchmal müssen wir darauf hingewiesen werden. Gespräch mit unserem verstorbenen Bruder Marc Savoy wurde deutlich, als er wusste, dass er todkrank ist, dass er noch mal näher anfing zu prüfen. Manchmal denke ich, genau solche Momente brauchen wir immer mal wieder, dass wir erkennen, wie nah unser Tod sein könnte. Dass wir demnach gedrängt werden, uns zu prüfen und uns in dem Lichte des Herrn zu stillen. Und das heißt auch, die Zeit auszukaufen, das zu tun, was ansteht. Das heißt auch, das, was der Herr uns vielleicht angibt, zu vollbringen. Weil eben die Tage böse sind, die Tage sind voller Ablenkung. Wenn ich jetzt heute an einer Arbeit schreibe, dann weiß ich, wie schwer das ist. Also ich nehme jeden Tag vor, also jetzt mehrere Stunden daran zu schreiben, aber jeden Tag fallen mir wieder andere Dinge ein, die auch sehr wichtig zu sein scheinen. Sie sind auch wichtig, aber denke ich manchmal am Ende des Tages, Martin, war das nun alles so wichtig, was du gemacht hast? Jetzt hast du wieder versäumt, an dem zu arbeiten, wo du eigentlich dran gehen solltest. Das hast du eigentlich von dem Herrn, du sollst da weitermachen. Ist gar nicht so leicht. Die Tage sind böse. Sie sind voll mit Mühe und Not. Und wir meinen, gerade unser Glück da drin finden zu können. Wisst also, dass die Tage böse sind, darum seid nicht töricht, sondern versteht, was der Wille des Herrn ist. Der Wille des Herrn. Auch persönlich. Auch persönlich. Allgemein sollen wir aus der Bibel heraus wissen, was sein Wille ist. Darin stehen ganz viele Hinweise. Aber dann zweitens sollen wir auch persönlich von ihm wissen, was steht bei dir, was steht bei mir an. Nun, in der letzten Woche ist da darüber auch was über gesagt, dass wir vielleicht auch fragen können. Nun, ich denke, es ist wichtig zu fragen, aber auch da nicht nur in diesem persönlichen Stecken zu bleiben. Sicher, wenn es um wichtige Entscheidungen geht, ist diese dritte Komponente, Gemeinschaft, wesentlich. Ich komme wieder darauf zurück. Ich habe schon am Anfang gesagt, Gemeinschaft. Wenn ich meine, der Herr hat mir dies oder jenes aufs Herz gelegt. Und es sei eine wichtige Entscheidung in meinem Leben. Nicht mit jedem Bibibax, sondern wirklich mit wichtigen Entscheidungen. Dann frag doch einen Bruder, frag doch eine Schwester. Was meinst du davon? Kannst du das abdecken? Kannst du für mich beten? Wollen wir gemeinsam beten? Und vielleicht habe ich sogar vom Herrn eine Sicht für die Gemeinde. Aber was, wenn die Gemeinde das nicht so sieht? Wir meinen, wir haben die Sicht und der Herr hat das uns gesagt, aber die Gemeinde sieht es ganz anders. Und das ist eine große Gefahr. Dann die Sicht bekommen, also von dem Herrn meine ich zu haben, dass hier ein anderer Pastor kommen wird. Aber was, wenn die Gemeinde das nicht so sieht? Was, wenn der Pastor das nicht so sieht? Und ich kann noch so meinen, das sei mir vom Herrn gegeben. Aber wenn das nicht übereinstimmt mit der Gemeinschaft, muss ich das sehr dringlich in Frage stellen. Verstehen wir, was gemeint ist? Das heißt, der Wille des Herrn, natürlich sind es einzelne Dinge, die ich in Gehorsam gehe, aber sie gehören immer in eine Gemeinschaft hinein. Wenn ich meine, den Willen des Herrn zu gehen, und das geht nicht zusammen mit dem, was anderen in der Gemeinde für gut heißt, auch vielleicht für mich, dann pass auf, stell es in Frage, weil der Herr spricht durch vielleicht Eindrücke einerseits, aber anders durch den Bruder, durch die Schwester oder vielleicht auch durch die Gesamtgemeinschaft. Als wir uns abstimmten die Woche, ob wir auf diesen Markt gehen würden, den Martini-Markt, ist eine wunderbare Sache. Wir können uns da zeigen. Wir saßen als Mitarbeiter zusammen und jeder hat seine Gedanken. Jeder hat Ideen, waren interessante Ideen, aber wir waren alle uns einer Meinung, dass diese Vielheit von Ideen nicht alle umgesetzt werden konnten. Es war richtig ein Chaos da. Es war wirklich ein bisschen wie in der Richterzeit und jeder machte, wie er meinte, dass es gut war. Also und da müssen wir uns fragen, dass wir vielleicht auch miteinander, wenn wir sagen, wir gehen als Gemeinde auf den Martini-Markt, wir zeigen uns, das ist der Wille des Herrn, ganz gewiss, dass wir hinausgehen und das Evangelium verkündigen. Denn da hinaus sind Menschen, die Jesus noch nicht kennen. die in den ewigen Tod gehen. Und da geht es nicht nur um ein paar Hot Dogs zu verkaufen, ja? Es geht um viel mehr. Und wenn wir diese Vision nicht haben, dann kann uns allerhand einfallen, aber wir verfehlen das Ziel. Wir wollen ja Menschen mit dieser Liebe Gottes erreichen. Und da braucht es vielleicht dann auch gemeinsames Ringen und zusammen sagen, okay, das ist, wofür wir gehen. Lass uns gemeinsam das tun. Nun, wir sollen nicht töricht sein, sondern verstehen, was der Wille des Herrn ist. Diese Erkenntnis ist ein ganz wichtiges. Wir sollen verstehen, was sein Wille ist. Das ist im Bereich des Heiligen Geistes. Nun, ich habe noch 9%. Das heißt, hier ist kein Strom drin. Ja. Es ist sowieso bald zu Ende. Also, seid beruhigt. Also, jetzt kommt die Lösung, ja? Das Ende in Sicht. Berauscht, also jetzt kommt als Weise zu erheben, ist die Versuchung ist, berauscht euch nicht mit Wein, worin Ausschweifung ist. Ich habe es schon ausgelegt, muss nicht mehr dazu sagen. Das ist die Versuchung. Wir gehen mit den berauschenden Dingen dieser Welt. Es geht nicht nur um den Wein, sondern um alles, was uns mitreißt in Berauschung. Und nun die Lösung. Lasst euch aber vom Geist erfüllen. Und dann kommen die Sätze, wie das geschieht. Indem ihr zueinander im Psalmen, Lobliedern, geistlichen Liedern redet und indem ihr dem Herrn mit eurem Herzen singt und spielt, indem ihr allezeit für alles im Namen unseres Herrn Jesus Christus, Gott dem Vater, Dank sagt. Nun, das indem ihr habe ich so geschrieben, weil im griechischen Text das beschreibt, also lasst euch vom Geist erfüllen, und dann heißt das Wort Redende in Psalmen und Lobgesängen und so weiter. Spielend und singend dem Herrn. Das ist eigentlich das Wort, was da steht. Oder danksagend unseren Herrn Jesus Christus im Namen des Vaters. Nun, das sind die Dinge, die hier ausgedrückt werden. Nun endet unseren Vorgang wiederum mit diesem Danksagen. Zueinander in diesem Sinne reden, ist ja gar nicht so leicht. Ist ja gar nicht so leicht. Wir hatten Männerarbeit am Donnerstag. Es war wirklich eine tolle Gemeinschaft, dass wir miteinander über einen Text nachgedacht haben, kamen richtig gute Fragen auf. Und wir haben die miteinander gewälzt. Wir haben versucht herauszufinden, was meint Gott. Ich denke, solche Gemeinschaften sind so wichtig unter uns. Ich hoffe so sehr, dass sie weitergehen. Dass solches Nachdenken in Gemeinschaft weitergeht. Und da können wir so dankbar sein. Möchte ich danken und wir stehen darauf und möchte das auch danken zum Ausdruck bringen. Herr, bevor wir noch ein Lied singen, auch wollen wir das zu deiner Ehre tun. Da beten wir darum, dass wir das miteinander tun. Und auch, dass die Musik, die Begleitung dazu dient, dass wir echt spielen und singen in unserem Herzen. Dir gegenüber und untereinander gegenüber. Aber ich bete auch darum, dass wir in diesen Dank zurückkommen. Dass wir wirklich im Namen des Herrn Jesus Christus danken für alles, was uns widerfährt. Nicht nur das Leichte, sondern auch das Schwierige. Nicht nur die Fröhlichkeit, sondern auch den Weg, den wir uns nicht so vorgestellt hätten. Bitte dich darum, dass du uns lehrst und uns erinnerst, dass wir danken. Danke für unser Zusammenkommen. Danke, dass du uns weiterleiten willst. Und ich bitte dich auch konkret darum, dass du die Gemeinschaft unter uns stärkst. Amen.